Momentan. Hört man mich? Test 1, 2. Ja oder nein? Danke. Momentan befinden wir uns ja im Buch der Sprüche. Wir befassen uns mit Weisheitsliteratur. Merkt ihr da schon was in den vergangenen Wochen? Es geht heute wieder um die Weisheit. Und es geht heute um, wie Kevin schon angekündigt hat, es geht um den Wert und um den Nutzen von Weisheit. Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, möchte ich die letzten Predigten kurz Revue passieren lassen und dass wir uns kurz erinnern, was bedeutet eigentlich Weisheit? Der Ursprung der Weisheit ist bei Gott. Weisheit kommt von Gott. Es ist eine Gabe Gottes. Und eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, die wurde sehr, sehr oft verwendet oder zitiert, Jakobus 1, Vers 5. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, und ich bin mir sicher, so geht es uns immer wieder, dass wir vor Problemen stehen oder Entscheidungen und wir nicht weiter wissen, dann sollen wir um Weisheit bitten. Wir sollen darum bitten und Gott will uns dann Weisheit geben. Gottes Weisheit ist in seinem Wort. Gottes Wort ist Weisheit. Und weise zu sein bedeutet, Gottes Wort zu befolgen. Ja, dass ich Gottes Wort lese, dass ich Gottes Wort befolge, also gehorsam bin, mich auch von Gottes Wort korrigieren lasse und auch warnen lasse. Weil Gottes Wort zeigt auch oft Konsequenzen von Entscheidungen. Wenn ich diese Entscheidung treffe, kann es die und die Konsequenz haben. Also auch auf die Warnungen zu hören. Und zusammenfassend kann man sagen, Weisheit steht im Prinzip für unsere Beziehung zu Gott und zu seinem Wort. Und weil wir jetzt auch schon noch eine längere Zeit in Sprüche sein werden und immer wieder gewisse Aussagen fallen werden, ist es wichtig, auch noch eine Sache zu erwähnen. Im Buch der Sprüche geht es nicht darum, wie man gerecht wird. Das ist kein Buch, wo das beschreibt, wie wir gerettet werden, sondern es geht primär darum, wie kann man als gerecht gemachtes Kind Gottes leben. Und deswegen schlagt mit mir gerne Sprüche 3 auf. Wir werden uns heute die Verse 13 bis 26 anschauen. Sprüche 3, die Verse 13 bis 26. Ich möchte uns die ersten drei Verse vorlesen. Ab Vers 13. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold ihr Gewinn. Kostbarer ist sie als Korallen und alle deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich. Wir finden am Anfang hier keine Aufforderung, sondern das Einzige, was Salomo hier tut, er beschreibt Tatsachen. Zur Erinnerung, Salomo schreibt hier an seinen Sohn. Und Salomo stellt hier uns einen Menschen vor, der glücklich ist. Glücklich tritt auch hier zum ersten Mal auf in diesem Buch, auch wenn es noch recht früh im Buch der Sprüche ist. Und dieser Mensch, den er hier beschreibt, dieser Mensch ist nicht mehr auf der Suche. Er hat keine innere Unruhe, muss irgendeine innere Leere füllen. Er muss nichts Neues ausprobieren oder erleben, sondern der Mensch, den wir hier sehen, der ist gewissermaßen am Ziel angekommen. Er ist glücklich. Und wahres Glück findest du allein in Gottes Wahrheit, nicht in Wahrheiten dieser Welt. Wahres Glück findest du allein in Gottes Wahrheit. Du kannst die ganze Welt durchsuchen, das will er hier damit sagen. Du kannst alles durchsuchen, du kannst alles ausprobieren und du wirst nichts Vergleichbares finden. Weil alles, was wir auf dieser Erde finden, alles, was die Erde hier zu bieten hat, kann dir nicht mehr bieten als der alles gemacht hat. Gott selbst. Silber, Gold oder füg gerne irgendetwas ein, was dir wichtig ist. Nichts kommt an Wert dem Weisheit der Gottes auch nur annähernd heran. Auch keine Tätigkeit, keine Beschäftigung, keine Entspannung oder auch Unterhaltung kann es mit der Weisheit Gottes aufnehmen. Salomo ist der Sohn von König David und der König David hat auch einige Psalmen geschrieben. Unter anderem Psalm 1. Und er beginnt genauso wie diese Textstelle. Glücklich der Mensch, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und er sinnt darüber nach, Tag und Nacht. Glücklich ist der Mensch, der sein Verlangen, der seine Lust hat am Wort Gottes. Auch in Psalm 19, auch ein Psalm von David, also scheinbar David ist Salomo auch mitgegeben, im Psalm 19, drei Verse lese ich kurz vor. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn, also Gottes Worte, sind Wahrheit, sie sind gerecht, allesamt. Sie sind begehrenswerter als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Auch hier sehen wir, wie Weisheit sich äußert. Zum einen ist diese Weisheit, Wahrheiten Gottes sind so wertvoll, kostbarer als alles, was sie sich damals vorstellen konnten. Gold, süßer Honig, aber auch lässt dieser Knecht sich warnen. Und darin besteht auch Weisheit, sich von Gottes Wort warnen zu lassen und es zu befolgen. Also glücklich ist der Mensch, der seine Erfüllung in der Wahrheit Gottes findet. Was ist dir wichtig? Wo investierst du dich rein? Wonach setze ich meine Prioritäten oder worin investiere ich mich? Was ist mir wichtig? Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, kam ein reicher Jüngling zu ihm, so wird er genannt. Es war eigentlich ein junger Mann, der ein Oberster in der Synagoge war. Und er kommt zu Jesus und fragt ihn, wie kann ich ewiges Leben haben? Wie kann ich gerecht werden? Und dann sagt Jesus, halte alle Gebote. Und dann zählt er einiges auf und dann sagt der Knecht, dieser junge Mann, habe ich alles gehalten? Und dann sagt Jesus zu ihm, in Matthäus 19, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin und verkauf deine Habe und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus sagt hier nicht, wenn du alle Gebote hältst, dann bist du gerettet. Jesus prüft diesen jungen Mann. Ist er bereit, alles zurückzustellen und Jesus den ersten Platz zu geben? Jesus, der alle Herzen kennt, der auch unsere Herzen kennt und genau weiß, was uns so wichtig ist, er sagt es und offenbart in ihm einfach diesen Götzen, sein Geld, sein Besitz, seine Güter. Das war er nicht bereit für Jesus aufzugeben. Er war nicht bereit, alles aufzugeben. Was wäre, wenn wir dieser junge Mann wären? Wenn wir zu Jesus kommen würden und Jesus etwas in uns offenlegen würde? Wenn er unser Herz offenlegt, was würde er in uns finden? Was uns wichtiger ist als Jesus? Oder wo machen wir vielleicht noch Kompromisse oder tun Dinge, wo wir wissen, das bringt meine Beziehung zu Gott nicht voran und vielleicht stört es sogar die Beziehung zu Gott, aber ich kann es nicht lassen. Und Salomo zeigt uns hier im Buch der Sprüche, im Kapitel 3, zeigt er uns hier ein zeitloses Prinzip. Das gilt heute genauso noch wie damals. Es gibt nichts auf der Welt, nichts in deinem Leben, was einen größeren Stellenwert haben sollte, als deine Beziehung zu Gott und zu seinem Wort. Das Prinzip galt damals und es gilt heute noch genauso. Nichts hat einen größeren Stellenwert oder sollte einen größeren Stellenwert haben als deine Beziehung zu Gott und zu seinem Wort. Ist dein Leben so aufgebaut, dass Gott Vorrang hat in allem? Was die Weisheit dir als Besitzer einbringt, hat größeren Wert als alles, was du dir mit anderen Mitteln erwerben kannst oder was du auch an Dingen tun kannst. Und deswegen sollen wir die Weisheit zu unserer Sache machen. Wir sollen alles für diese Weisheit riskieren und bereit sein, alles für diese Weisheit Gottes aufzugeben. Und die Weisheit, sie steht nicht mit leeren Händen da, ganz im Gegenteil. Wenn wir weiterlesen, Vers 16 steht da, Länge des Lebens ist in ihrer Rechten und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Im Allgemeinen ermöglicht die Weisheit dem Menschen sowohl die Anzahl der Jahre als auch die Qualität des Lebens zu genießen. Das sagen wir nicht so oft, oder? Die Weisheit ermöglicht es dem Menschen, sowohl die Anzahl der Jahre als auch die Qualität des Lebens zu genießen. Ein Mensch ist durch Gottes Weisheit in der Lage, das Böse und schlechte Gewohnheiten zu meiden. Und dadurch vermeidet er die Sünde oder die Auswirkungen der Sünde, die oft so zerstörerisch sein können. Und viele, die Gottes Weisheit nicht haben oder Gottes Wort nicht haben, denen es fehlt, die trifft oft die Zerstörung. Das heißt, das Leben eines Menschen, der nach Gottes Weisheit lebt, sein Leben wird nicht durch ein rücksichtsloses Leben verkürzt. Und damit ist nicht gesagt, dass Christen ein problemloses oder leidloses Leben haben. Ganz im Gegenteil. Schlagt mit mir 1. Petrus 4 auf. 1. Petrus 4, die Verse 14 bis 16. 1. Petrus 4, 14 bis 16. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem. Als Christ im Namen Gottes zu leiden, das beschreibt die Bibel als ein Segen. Das ist ein Segen. Aber wovor wir gewarnt werden, ist, durch die zerstörerischen Auswirkungen der Sünde zu leiden. Wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, wenn wir Entscheidungen treffen, kann es zerstörerische Auswirkungen auf unser Leben haben. Und wenn wir heute mal einen Blick auf die westliche Gesellschaft werfen, ich würde jetzt sagen einfach mal vielleicht Europa oder generell der Westen, was sind Probleme in der Gesellschaft? Ich meine es nicht Politik oder Wirtschaft, sondern allgemein in der Gesellschaft. Wenn du in die Familien schaust, das sind Probleme in den Beziehungen, in der Erziehung, in der Ehe, wenn man das überhaupt noch Ehe nennen kann, oft sind es nur noch Partnerschaften oder Zwecksbeziehungen, in der Erziehung, Sexualisierung oder Rauschmittel, und es gäbe noch so viele andere Themen. Und heutzutage geht man allgemein in eine Beziehung rein, um glücklich zu werden, dass der andere mich glücklich macht. Aber Gottes Ansatz ist ja ein ganz anderer. Gottes Ansatz ist, dass ich mich für den anderen aufopfere, dem anderen diene. Und Liebe ist nicht kommt und geht, sondern ich entscheide mich zu lieben und dann liebe ich lebenslänglich. Und dieser Begriff soll jetzt nicht negativ klingen. Und weil wir eine Beziehung eingehen für ein Leben lang, soll es auch erbeten sein. Ja, und jetzt wieder Jakobus 1, Vers 5, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, das gilt vor allem die vielleicht noch die heiraten möchten, bitte Gott um Weisheit, lass dich da von Gottes Weisheit leiten und probier es nicht einfach aus, weil das hat eine zerstörerische Auswirkung auf dich und dein Leben. In der Erziehung ist heutzutage das Kind oft der König. Ja, das Kind ist ja an sich gut und ich muss es fördern und sich selbst überlassen, was aus biblischer Sicht aber fahrlässig ist, weil das Kind von Grund auf ein Sünder ist. Es ist genau das Gegenteil. Und wenn ich das Kind sich selbst überlasse, dann ist es eine Vollkatastrophe, wenn ich es auch noch darin bestärke. Auch das Thema Sexualität. Es ist kein Thema für Plakate oder kein Thema für die Leinwand, sondern es ist ein Thema zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau oder Eltern, die ihre Kinder aufklären. Und damit ist alles gesagt. Es ist nichts für die Öffentlichkeit, so wie es heute leider oft der Fall ist. Thema Rauschmittel. Lass dich von nichts gefangen nehmen. Und es gäbe noch so viele Themen. Ich will hier gar nicht so ins Detail gehen. Und es sind auch gar nicht nur Probleme von Menschen, die da draußen sind. Auch wir haben damit zu kämpfen. Ja, auch wir Christen kämpfen damit und wir versagen in diesen Bereichen regelmäßig, häufiger als uns lieb ist. Aber was für einen Schatz haben wir in der Weisheit Gottes, dass sie uns davor warnt, dass sie uns Prinzipien gibt, dass sie uns zeigt, wie eine Ehe auszusehen hat, wie Erziehung auszusehen hat, wie wir leben sollen. Gottes Wort gibt uns Anleitung für unser praktisches Leben. Und die Bibel zeigt uns und warnt uns davor, mit Sünde anzufangen, weil Sünde Auswirkungen hat, die uns unser ganzes Leben lang begleiten können. Ich habe ein Zeugnis von einem jungen Mann gehört, der unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist und einen Unfall verursacht hat und die Frau ist ums Leben gekommen. Und durch die Gnade Gottes ist er jetzt ein Kind Gottes, aber er wird sein Leben lang mit dieser Schuld leben müssen. Gott hat es ihm vergeben, aber die Frau wird nicht wieder auferstehen. Wir hatten in den letzten Predigten auch das Thema Verführung. Auch davon spricht das Buch der Sprüche. Und die Verführung sieht meistens so aus, dass nicht Gottes Stimme in uns am lautesten ist, sondern andere Stimmen laut werden und wir ihnen Gehör schenken. Es ist nicht mehr Gottes Wort, das mich leitet, sondern es sind andere Stimmen. Es ist die Weisheit der Welt, Prinzipien der Welt oder vielleicht ist es meine eigene Weisheit oder die Weisheit von einem anderen Menschen. Aber Gottes Weisheit will uns vor der zerstörerischen Auswirkungen der Sünde in unserem Leben bewahren. Weiter lesen wir in Vers 17. Hier wird die Weisheit weiter beschrieben. Ihre Wege sind freundliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Freundlich und friedfertig. Stell dir vor, du kommst von der Arbeit nach Hause, bist vielleicht selber mit irgendwas beladen und du findest mal dein Zuhause nicht als Wohlfühloase wieder, sondern vielleicht eher schlachtfeldähnliche Zustände. Die Kinder sind unruhig am Esstisch, verschütten vielleicht irgendwas dadurch und zeigen noch nicht mal Reue. Die Familienandacht kannst du nicht ohne Unterbrechungen durchführen, sondern musst ständig jemanden um Ruhe bitten. Würdest du dann dein Herz beschreiben, freundlich und friedlich? Wenn du an der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder vielleicht auch in der Schule Lieblosigkeit erlebst, Ungerechtigkeit, würdest du dann sagen, dass in dir, würdest du dann dein Herz so beschreiben, Wege voll Freundlichkeit und Pfade voll Frieden? Wenn deine Eltern dir vielleicht schon wieder Grenzen setzen, was ihr absolutes Recht ist, oder dir etwas sagen, das du gar nicht hören willst, wie sieht es dann in dir aus? Wenn dein Ehepartner dich schon wieder mit dem gleichen Verhalten verletzt, was ist deine Reaktion? Und was für einen Schatz haben wir in der Weisheit Gottes, dass er uns hier Hilfestellung und Anleitung gibt, dass er uns mit solchen Situationen nicht alleine lässt? Schlag mit mir gerne Philipper 4, Vers 6 auf. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allen sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott will uns einen Frieden geben, den wir nicht so wirklich nachvollziehen können, der für uns irgendwie unbegreiflich ist. Ein Frieden, der nicht aus unserem Verstand oder unseren Gedanken kommt, sondern ein Friede, der von Gott kommt, in seiner Weisheit. Und er will uns diesen Frieden geben, indem wir unsere Anliegen und unsere Probleme flehend und dankend vor Gott bringen. Aber die Grundvoraussetzung hier ist, dass du selbst Frieden mit Gott hast. Und hier möchte ich einen kurzen Einschnitt machen. Frieden mit Gott haben nur diejenigen, die durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt sind. Und Frieden bedeutet, dass alles zwischen dir und Gott weggeräumt ist. Er hat alles weggeräumt. Und Frieden haben wir nicht automatisch, sondern von Geburt an rebellieren wir gegen Gott. Aber genau für diese Rebellion starb Gott, starb Jesus am Kreuz, für diese Rebellion. Und daher können wir Frieden mit Gott haben. Hast du diesen Frieden? Wenn du diesen Frieden hast, kannst du auch ein Friedensstifter sein. Als Jesus sich von den Jüngern verabschiedet hat, hat er den Heiligen Geist angekündigt und hat dann gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Jeder, der Frieden mit Gott hat, hat den Heiligen Geist. Und was der Heilige Geist in uns wirkt, ist der Friede. Die Bibel nennt es auch die Frucht des Geistes. Der Heilige Geist bewirkt den Frieden in uns. Und so sollen wir in unseren Herausforderungen, in unseren schwierigen Situationen, in unseren Beziehungen, wo wir diese Probleme haben, sollen wir dankend und flehend vor Gott kommen und diese Situation vor Gott bringen. Unsere Probleme immer wieder zu Gott bringen. Nicht einmal, immer wieder. Und er verspricht uns inneren Frieden. Durch den Heiligen Geist befähigt Gott uns dazu, Frieden zu haben in Situationen, die unbegreiflich sind. Und es ist aber leider nicht so, dass man das einmal richtig einstellt, richtig programmiert und dann funktionieren wir immer wieder so, dass wir immer Frieden haben, sondern wenn wir unsere Gedanken nicht mit Gottes Weisheit nähren, dann verderben sie sehr schnell. Und wir haben sehr schnell eine verkehrte Wahrnehmung und dann kommt irgendwie eine neue Heißwassersituation. Und da ist nichts mehr von dem Frieden übrig, sondern wieder Krieg. Und deswegen, die Bibel gebraucht gerade auch in Bezug auf Frieden Kriegsbegriffe vielleicht. 1. Petrus 3, Vers 11, jagt dem Frieden nach. Das ist ein Jagen, ein Hinterhereilen. Das ist etwas sehr Starkes, Aktives. Wir sollen dem Frieden hinterhereilen. Er kommt nicht auf uns zuspaziert und sitzt gemütlich bei uns, sondern wir sollen ihm hinterherjagen. Weil der Friede gerade im Zwischenmenschlichen so schnell entfliehen kann. Vielleicht kennen wir das, es reicht ein Wort, eine Bemerkung, ein Blick und der Friede ist weg. Und so ist es wichtig, dass wir uns an Gottes Weisheit ernähren und gesättigt sind an Gottes Weisheit. Weil die Weisheit lehrt uns Versöhnung, Vergebung, Verständnis. Und Frieden hat seinen Preis. Damit wir Frieden mit Gott haben, hat es ihn seinen Sohn gekostet. Und auch uns kostet der Friede etwas, dass unser Ego stirbt, dass wir uns selber sterben, dass wir uns demütigen, nachsichtig sind, uns selbst zurücknehmen. Das kostet etwas, wir müssen da etwas investieren. Aber wir dürfen auch Friedensstifter sein. Gott befähigt uns dazu. Und deswegen lass dich von Gottes kostbarer Weisheit leiten in diesen Situationen, dass dein Umfeld gesegnet wird von der friedlichen und freundlichen Weisheit Gottes. Lass dein Umfeld es spüren. Salomo hat in den ersten Kapiteln auf verschiedene Art und Weise versucht, die Weisheit zu beschreiben. Oder was er versucht, er hat es getan. Aber jetzt nimmt er dann in den nächsten Versen so einen anderen Blickwinkel ein. Ich überspringe Vers 18, wir kommen gleich dazu. Verse 19 und 20. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, den Himmel befestigt durch Einsicht. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor, die Wolken triefen von Tau. Um seinem Sohn zu helfen, diese Weisheit so begehrenswert zu machen und den Wert der Weisheit so deutlich zu machen, stellt er ihm jetzt jemanden vor, der diese Weisheit selbst genutzt hat. Und es ist Gott selbst. Gott hat diese Weisheit genutzt. Weisheit kommt von ihm und er benutzte es, um die Erde zu gründen und um den Himmel zu schaffen. Also Weisheit ist das, was unseren Schöpfer bei der Schöpfung geleitet hat. Der Psalm 19 ist ein starkes Zeugnis von Gottes Schöpfung. Und da heißt es, das, was Gott geschaffen hat, verkündet seine Herrlichkeit. Ich möchte einen kurzen Abschnitt vorlesen, der diese Herrlichkeit so ein bisschen wiedergibt. Mit einer Geschwindigkeit von 1600 km/h dreht sich die Erde um ihre Achse. Bei einer Geschwindigkeit von zum Beispiel nur 160 Stundenkilometern würden Tag und Nacht auf der Erde 10-mal so lang sein. Die Sonnenglut eines einzigen Tages würde alle Pflanzenwelt verbrennen, die Kälte einer einzigen Nacht aber alles andere Leben erfrieren lassen. Die Sonne hat eine Temperatur von etwa 6000 Grad Celsius an ihrer Oberfläche. Alles Leben auf der Erde würde erfrieren, wenn sie nur etwas weniger ihrer Wärmestrahlung aussenden würde. Alles Leben jedoch verkohlen, wenn die Wärme größer wäre. Die Erdachse ist in einem Winkel von 23 Grad geneigt. Diese Schrägstellung hat unsere Jahreszeiten zur Folge. Bestünde sie nicht, würden ozeanische Nebel nach Norden und Süden dringen und ganze Eiskontinente auftürmen. Der Mond ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Vielleicht wissen das einige Kinder, vielleicht war das sogar Thema. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Bei einer geringeren Entfernung wäre sein Einfluss auf Ebbe und Flut so stark, dass sämtliche Erdteile zweimal am Tag überflutet würden. Wäre die Erdkruste nur etwas dicker, als sie gegenwärtig ist, so gäbe es keinen Sauerstoff und die Vorbedingung für alles menschliche und tierische Leben auf der Erde. Wären die Weltmeere nur etwas tiefer, so würden Sauerstoff und Kohlenoxid absorbiert und kein pflanzliches Leben könnte bestehen. Alle diese Tatsachen greifen ineinander und ermöglichen doch erst unser Leben. Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie Gott die Welt in seiner Weisheit geschaffen hat, einer Struktur, in einer absoluten Harmonie. Und wenn wir diese schöpferische Weisheit anschauen, dann können wir nur in Ehrfurcht erstarren. Wir sehen überall diese Zeichen. Wir hatten vor kurzem wieder das Geschenk, ein Neugeborenes zu sehen. Jedes Mal ein Wunder. Jetzt haben wir Zwillinge in der Gemeinde, unter 2 Kilo, aber absolut lebensfähig. Alles ist dran, es funktioniert. Gott in seiner Weisheit hat alles wunderbar geschaffen. Aber er schafft es nicht nur, er versorgt auch. Er versorgt die Welt, die Erde mit Wasser. Die Natur hat Harmonie, Ökosysteme haben Gleichgewicht, Planeten sind nachhaltig, unser Planet ist nachhaltig und stabil. Wie das ganze Sonnensystem funktioniert. Unsere Welt existiert so und funktioniert so, weil Gott sie in seiner Weisheit erschaffen hat. Und als ob Salomo hier zu seinem Sohn sagt, glaub nicht nur an mein Wort, sondern schau auch, was Gott gemacht hat. Schau, wie Gott es gemacht hat in seiner Weisheit. Das alles, was du siehst, das alles, was wir tagtäglich beobachten können, wenn die Sonne aufgeht, wenn wir nachts den Himmel sehen, die Sterne, wenn wir in die Natur schauen, wie alles wunderbar funktioniert in der Tierwelt, dann sollst du Gottes Weisheit darin sehen. Gott hat eine funktionierende Welt geschaffen. Er hat eine Welt geschaffen, wo Leben existieren kann. Und genauso ist diese Weisheit für dich lebensnotwendig. Das sagt er jetzt in den nächsten Versen. Ich lese Vers 18 und 21. Ein Baum des Lebens ist sie, also die Weisheit, für alle, die sie ergreifen. Und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Mein Sohn, lass sie nicht weichen aus deinen Augen. Bewahre Umsicht und Besonnenheit. Zunächst einmal sagen diese Verse wieder, dass Weisheit eine gewisse Anstrengung erfordert. Es erfordert Aktivität von uns. Und wir sehen hier Begriffe wie, wir sollen die Weisheit ergreifen. Wir sollen sie festhalten, wir sollen sie nicht aus den Augen verlieren und wir sollen sie bewahren. Anders als zum Beispiel das Heil, das wir in Christus haben, Paulus beschreibt es als eine Gabe Gottes. Es ist etwas, was wir uns nicht arbeiten können, sondern es ist eine Gabe Gottes und wir bekommen sie für immer. Mit der Weisheit ist es nicht so. Sie muss behalten und bewahrt bleiben. Wir müssen sie schützen. Wir können Gottes Wahrheiten, Gottes Weisheiten können wir vergeuden. Wir können sie missbrauchen, wir können sie missachten. Und deswegen auch wieder hier so starke Worte. Festhalten, verlier es nicht aus den Augen. Wenn ich mal ins nächste Kapitel vorgreife, in Sprüche 4, da schreibt Salomo über die Weisheit, verlass sie nicht, so wird sie dich erhalten. Lieb sie, so wird sie dich bewahren. Und in diesem Vers deutet er also an, dass Weisheit an Bedingungen geknüpft ist. Ignorierst du sie, wird sie dich ignorieren. Verlass sie und sie wird dich verlassen. Lieb sie und sie wird dich lieben. Und als ob Salomo hier seiner väterlichen Rolle nochmal sehr bewusst wird und es so ernstlich sagt. Und ich will es auch am liebsten zu meinem Sohn sagen, Josua, bewahre die Schrift, bewahre es, lass es nicht aus deinen Augen. Verliere Gottes Wort nicht aus den Augen. Und dazu möchte ich auch dich aufrufen, verliere Gottes Wort nicht aus den Augen. Halte daran fest, tagtäglich. Ich möchte, dass auch ihr das zu mir sagt. Richard, halte Gottes Wort fest. Und wir sollen uns gegenseitig hier zur Besonnenheit aufrufen. So viele Menschen sitzen in Deutschland und auch weltweit an einem reich gedeckten Tisch, auch viele Christen, und verhungern an diesem Tisch. Wir haben Gottes Wort, es ist frei verfügbar, aber wir ignorieren es und wir verhungern zusehend. Warum sagt Salomo das mit so einem Nachdruck? Er sagt es, weil es lebensnotwendig ist. Er sagt, Gottes Weisheit ist wie der Baum des Lebens. Gottes Weisheit ist das Leben selbst, sagt er in 22. So werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Es ist lebensnotwendig für dich und für deine Beziehung zu Gott. Es ist lebensnotwendig für deine Nachfolge, weil es Nahrung ist für deine Seele. Ich zitiere Jesus aus Matthäus 4. Er sagte, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Gottes Wort ist Nahrung. Es geht nicht spurlos an dir vorbei, wenn du Gottes Wort vernachlässigst. Und wir sind alle davon abhängig. Und jeder kämpft mit gewissen Dingen. Aber wenn du damit kämpfst, dann bleib damit nicht allein. Komm auf uns zu, vertrau dich jemandem an. Es ist lebensnotwendig für deine Nachfolge und deine Beziehung zu Gott. Und es wäre so gut, wenn Gott uns als Gemeinde sieht, als eine Gemeinde, die Gottes Wort mehr liebt als alles andere, weil es so ein Segen hat für unsere Nachfolge und auch für die Menschen um uns herum. Und es ehrt Gott, wenn wir seine Weisheiten lieben. Er macht sie uns so kostbar. Gott redet hier zu uns. Gott hat es für uns aufschreiben lassen. Er sagt zu uns, mein Sohn, meine Tochter, und hier kannst du deinen Namen einfügen, lass sie nicht weichen aus deinen Augen. Bewahre Umsicht und Besonnenheit. Gott, es ist wichtig, dass wir uns in seinem Wort baden, dass wir sein Wort kennen und dass wir uns über sein Wort austauschen und darüber nachdenken. Er hat es aufgeschrieben, weil es so wichtig ist und weil er auch um unsere Herausforderungen kennt. Jeder von uns hat Probleme und Herausforderungen, Schwierigkeiten oder kennt Menschen, die Probleme haben. Und so sind wir gesättigt, wenn wir gesättigt sind an Gottes Weisheit, sind wir auch ein Segen für die Menschen in unserem Umfeld. Ich möchte die letzten vier Verse lesen. Ab Vers 23. Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß stößt nirgends an. Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken. Und liegst du, tut dein Schlaf dir gut. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht und bewahrt deinen Fuß vor der Falle. Der Weg, den die Weisheit uns führen will, den Weg, den Gott uns führen will, der wird uns nicht täuschen. Er wird uns nicht absichtlich in eine Falle schicken, sondern er wird uns schützen. Er bewahrt uns vor falschen Entscheidungen, davor, dass wir falsche Richtungen einschlagen, falsche Wege gehen. Es ist wie ein Warnschild, um uns vor Gefahren zu warnen. Natürlich kann uns Leid treffen oder eine Krankheit, Schwierigkeiten, Anfechtungen. Aber wer Gottes Wort befolgt und sich seinem Willen unterwirft, der setzt sich nicht denselben Risiken aus wie diejenigen, die sich gegen Gottes Wort stellen und dagegen rebellieren. Und dann heißt es hier auch, es ist so praktisch, die Weisheit lässt uns ruhig schlafen. Und ich denke, wir alle wissen, guten Schlaf zu schätzen. Und wenn wir Sorgen und Ängste haben, dann nehmen wir das oft mit ins Bett und dann schlafen wir mit den Sorgen ein und die Gedanken drehen sich auch in uns. Aber die Weisheit entfernt diese Angst aus unseren Gedanken. Sie lässt uns ruhig sein. Die Weisheit lehrt uns nämlich, auf Verheißungen Gottes zu vertrauen. Das haben wir auch immer wieder gehört. Vertraue auf Gottes Verheißungen. Wir verlassen uns auf den Herrn und können dadurch gut schlafen. Das ist so einfach gesagt, oder? Einfach so dahergesagt, ja. Vertraue einfach und du wirst gut schlafen, du wirst Ruhe haben in Gott. Vielleicht hast du wirklich Ängste oder Sorgen oder vielleicht kämpfst du gerade wirklich mit etwas und kannst wirklich nicht schlafen. Und wir können hier natürlich nicht ins Detail gehen mit jeder Schwierigkeit, aber was Gott uns in diesem Text zeigt und was Gott uns vor allem in diesem Abschnitt zeigen will, ist, dass er in seiner Weisheit, in seinem Wort hat er Antworten auf unsere Probleme und auf unsere Herausforderungen. Gott hat Antworten auf deine Situation. Er hat Verheißungen, die uns Trost und Ruhe geben, die Frieden bringen. Ich möchte mit einem Zitat von Hans-Peter Reuer zu den Schluss einleiten. Er sagte, die biblische Definition von Weisheit ist, Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Ein Mensch ist dann weise, wenn er jeden Umstand des Lebens mit den Augen Gottes sehen kann. Aber um so sehen zu können, muss Gott unser Denken erneuern. Und in Römer 12, er hat sich hier an Römer 12, 2 angelehnt, wo es heißt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Erneuerung des Sinnes, also diese Verwandlung, das ist dieses Christus-ähnlicher Gestalten, was Gott in uns bewirken möchte. Er möchte, dass wir Christus-ähnlicher werden und wir werden verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass wir nicht unsere Gedanken haben, sondern Gottes Gedanken, seine Weisheit in uns ist. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, also Gottes Wort, Gott offenbart uns seinen Willen in seinem Wort, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir haben einen Schatz von Gott bekommen. Wir haben einen Schatz von Gott bekommen, sein Wort, das ist voll von seiner Weisheit. Lasst es uns ergreifen, lasst uns daran festhalten und lasst es uns bewahren. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Weisheit, die du uns gegeben hast, zu unserem Schutz, Herr, zu unserem Segen. Ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast, Herr, und dass wir dich auch vor allem darin sehen können. Herr, du hast in deiner Weisheit die Welt geschaffen und du bist uns darin ein großes Vorbild, Herr, und du willst uns auch vor falschen Entscheidungen, du willst uns vor Sünde bewahren, vor zerstörerischen Auswirkungen der Sünde in unserem Leben, Herr. Und Herr, lass uns bitte begreifen, dass dein Wort lebensnotwendig ist, wichtiger als alles andere, einen höheren Stellenwert haben soll als alles andere in unserem Leben. Herr, dass wir danach alles ausrichten, nach deinem Wort, nach deiner Weisheit und nach deiner Wahrheit. Schenk uns bitte ein Verlangen danach und hilf uns auch, alles andere wegzuräumen, alle anderen Ideologien oder Denkweisen, sondern dass wir uns von dir leiten lassen, Herr, dass wir in deiner Weisheit geführt werden, dir alle Ehre machen und dadurch auch ein Segen sind für Menschen um uns herum. Segne du jeden Einzelnen bitte darin, segne uns als Gemeinde. Amen.